Willkommen zurück zu einer neuen Folge Hallo Wunschkind und zum zweiten Teil des Gesprächs mit Wanda. Und bevor wir einsteigen, nochmal der kurze Hinweis, auch in dieser Folge geht es erneut um Fehlgeburten. Also wenn du selbst gerade mitten in dieser Phase steckst, dann hör bitte nur weiter. Und das ist ganz wichtig, wenn es sich für dich stimmig anfühlt. Genau, das war mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Heute knüpfen wir natürlich an Wandas persönliche Geschichte an und sie erzählt, wie es weiterging in dem Moment, als sie im Krankenhaus war. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Kraft und vielleicht auch ein bisschen Trost beim Zuhören.
Googlest du öfter Eizellen, Hormone und Schwangerschaftstest als Urlaubsziele? Fragst du dich, wie etwas so Natürliches so kompliziert sein kann? Dann bekomme Hallo Wunschkind, den Podcast für alle, die noch warten. Ich erzähle dir, wie es bei mir wirklich war. Ich rede mit anderen Frauen, die genauso wissen, wie sich Kinderwunsch anfühlt, im Real Talk und in der virtuellen Lebensrunde. Du stellst deine Fragen und ich gebe dir ehrliche Antworten. Und wenn es ganz tricky wird, holen wir uns Profis dazu, die uns genau das erklären, was wir alle wissen möchten. Und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Aber du wusstest eigentlich, du hattest für dich wieder dieses Gefühl,
ja, ich wusste,
nein, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja.
Und du wurdest wieder nicht ernst genommen.
Nee. Ich war dann irgendwann, die Kinderwunschklinik, die Ärztin hat mich auch sehr lang begleitet. Die wollte mich dann abschließend in der 19. Woche nochmal sehen. Und da war ich da und das Baby lag auf dem Trockenen, da war einfach gar nichts.
Nein.
Ja. Ich hatte aber auch nie, ich habe nichts bemerkt. Also es lief nie überwiegend, also sehr viel Wasser aus oder sehr viel Ausfluss. Ich habe nichts gemerkt.
Gar nichts, okay.
Nee, ich wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und dort hatte man dann eben gesagt, ja, wahrscheinlich ein hoher Blasensprung. Und man hat dann wieder gesehen, es wurde wieder Fruchtwasser nachproduziert, also Fruchtwasser wird ja nachproduziert. Dann ist wieder ein bisschen was da, aber eben nicht ausreichend und sie hatten dann schon gesagt, wir brechen die Schwangerschaft jetzt ab. Das hat keinen Sinn in der Woche, das wird nicht überleben. Das war auch so eine unempathische, also es war eine Anfängerin, also sie hatte damals noch ihren Facharzt gemacht in der Klinik, die dann ganz nüchtern gesagt hat, ja, das macht keinen Sinn, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Baby überlebt, liegt bei 1% und wir werden jetzt abbrechen. Und ich war so, nein, also mir wurde gesagt, das kann man patchen und es gibt Möglichkeiten, weil ich hatte ja gesehen, es ist wenig und ich habe das ja immer gesagt und wie gesagt, in der Praxis sagte man, nee, alles gut, kriegen wir hin. Sie meinte, nee, das ist überhaupt nicht möglich zu patchen. Wir wissen doch gar nicht, wo. Und da einzugreifen, dann würde sich die Schwangerschaft das würde sich erledigen. Und ich habe dann auch wieder nur die ganze Zeit gesagt, nee, also niemand weiß, dass ich in diesem Krankenhaus bin. Alle gehen davon aus, dass ich eine intakte Schwangerschaft habe. Ich bin völlig alleine. Ich kann dieses Baby nicht verlieren. Ich kann es nicht verlieren. Ich kann meinem Mann nicht nochmal sagen, dass ich wieder ein Kind verliere. Ich ertrage das nicht. Weil ich mir in der Zeit auch immer so viele Vorwürfe gemacht habe, dass es an mir liegt, dass irgendetwas nicht mit mir stimmt und dass ich ihn da so mit reinziehe und unglücklich mache. Das war etwas, womit ich so, so extrem zu kämpfen hatte. Auch das konnte niemand verstehen. Das konnte auch mein Mann nicht verstehen. Er hat immer gesagt, wir sind eins. Also es gibt uns nur als eins. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es bei uns nicht und nicht bei dir.
Aber so, so schöner ja. Satz. Aber trotzdem, ja. man fühlt sich so, ne? Ich kann es
ja, genau. Fühlen. Also für mich war das, ich hatte auch immer gesagt, ich glaube, der Druck wäre weg, wenn wir uns trennen. Also es war wirklich ganz schlimm für mich. Und ich hatte dann auch irgendwann gesagt, nach dieser vierten Fehlgeburt, ich glaube, der Druck ist weg, wenn wir uns trennen und ich nicht mehr das Gefühl habe, ich ziehe noch jemanden mit ins Unglück. Also diese Gedanken, die man hat, das kann man echt nicht verstehen, wenn man das nicht selbst mal erlebt hat.
Ich habe das auch gehabt. Also ich habe auch mal gesagt, trenn dich doch. Gesagt, lass uns trennen, dann kannst du mit jemand anderes deine Familie gründen. Ich kriege es wahrscheinlich nicht hin und ich will nicht die Bremse sein in deinem Leben. Man fühlt sich ja sehr schuldig. Und er hat auch gesagt, nein, das ist ja gar nicht das, was ich will.
Aber auch, dass man selber mit diesem Gefühl überfordert ist. Man kommt dann selber irgendwann auch nicht mehr klar, weil es ist das ständige
ja, genau.
Gefühl. Man schafft es nicht, man kriegt das nicht hin. Und du tust alles.
Ja.
Du hast ja auch wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel getan. Und das ist am Ende ist es eine Riesenbelastung auch für die Beziehung, auch wenn man es gar nicht möchte, auch wenn man den Menschen nicht verlieren
ja.
möchte. Trotzdem, das ist wahnsinnig viel Druck. Daran sieht man das auch, wie viel Druck man selber empfindet. Das ist der Wahnsinn.
Ja, genau. Ja, es ist auch nicht so. Also viele denken ja dann so, oh Gott, jetzt stellt sie sich so an und die will ja nur Hörner, ich bleib bei dir. Nein, das ist wirklich das, was man fühlt. Ich war davon überzeugt, das geht mir besser, wenn wir uns treffen. Ich bin auch gegangen. Also ich bin auch aus der Wohnung ausgezogen.
Nach der vierten Fehlgeburt bist du dann gegangen?
Nee, das war schon vor der vierten. Warte mal, ich muss jetzt zeitlich wieder so lange her. Nee, das war nach der dritten. Nach der dritten. Mhm. Für die vierte hatte ich mental mehr Zeit zum Verarbeiten. Also da war es auch so ein bisschen so, dass ich geguckt habe, wie nehme ich mehr Druck raus? Was verbinde ich alles mit diesem Kinderwunsch? Also was ich mich gefragt habe, war ja, ich kenne ja ein Leben ohne Kind. Und ich finde es schön. Ich möchte ja mit niemandem das Leben tauschen. Also warum macht mich dieses Thema so wahnsinnig, obwohl ich gar nicht weiß, wie es ist mit Kind? Und vieles habe ich mit diesem Kinderwunsch verknüpft. Also dass ich bei vielen Dingen, die ich so gerne machen wollte oder von denen ich überzeugt war, dass sie mir mehr Ruhe, Freude bringen, bei diesen Themen habe ich immer gesagt, wenn wir ein Kind haben, dann kommt noch das und das. Und ich habe irgendwann versucht, das alles so ein bisschen davon zu lösen und zu schauen, was kann ich denn jetzt schon davon machen? Womit finde ich denn mehr Ruhe und Zufriedenheit? Und so habe ich das dann auch gemacht. Also was Zentrales war auch, ich habe mir sehr viele Fragen gestellt, viel reflektiert und auch so, was hinterlasse ich denn, wenn ich wirklich keine Kinder habe? Was ist denn dann noch von mir da, wenn ich auf einmal weg bin? Und bin dann mehr so in die gemeinnützige Arbeit, so wirklich was Wert hat. Weil ich dann auch irgendwann dachte, ja, du hast studiert, du könntest eigentlich anderen helfen, machst du aber gar nicht. Du sitzt im Büro, kriegst dein Geld, kommst nach Hause, es ist irgendwie jeden Tag das Gleiche. Und auch, ich war auch immer jemand, der es jedem recht machen wollte. Ich war jemand, der sich schwer damit getan hat, anderen Nein zu sagen, obwohl es dann Nein für mich bedeutete, weil ich doch lieber was anderes gemacht hätte oder Pause gehabt hätte, aber dachte, nee, das kannst du jetzt nicht machen, weil dann ist die Person enttäuscht. Und das habe ich alles gelöst. Ich habe mich von diesem Denken komplett gelöst und dann wirklich geguckt, ey, die Hauptrolle in deinem Leben bist du und dir soll es gut gehen. Du entscheidest so, dass es dir gut geht. Und das ist alles so vor der vierten Fehlgeburt passiert. Und deswegen war ich da sehr, sehr viel stabiler mental. Ich wusste da schon ziemlich genau, was ich wollte. Die vierte war ja die späte.
Das war das mit dem Fruchtwasser?
Ja, genau.
Wie ist das dann weitergegangen? Die haben gesagt, das geht so nicht und dann wurde es abgebrochen?
Genau, die wollten abbrechen und ich hatte dann erstmal darum gebeten, dass die Ärztin geht und eine andere kommt, die etwas normaler mit Patienten in solchen Situationen umgehen kann. Und es kam dann die Oberärztin, die auch Psychotherapeutin war und das war dann natürlich ein ganz anderes Gespräch. Sie hatte dann auch angeboten, meinen Mann anzurufen, weil ich einfach nicht in der Lage dazu war. Und hat verstanden, dass ich die Schwangerschaft nicht abbreche. Und hat dann mit mir zusammen geguckt, wie wir das denn hinbekommen. Wir haben es dann so gemacht, dass ich aufgenommen wurde stationär, dass jeden Tag ein Ultraschall gemacht wird, um zu schauen, wie sieht es denn aus, wird Fruchtwasser nachgebildet, wie geht es mir damit. Und so haben wir das gemacht. Ich habe trotzdem täglich bei der Visite gesagt bekommen, keine Chance. Ich habe dann irgendwann gesagt, ist okay, ich habe es verstanden, ihr braucht es mir nicht zu sagen, ihr braucht auch nicht Raum zu. Also die Visite brauche ich nicht, damit man mir sagt, keine Chance, habe ich verstanden. Aber ich werde nichts aktiv tun, um diese Schwangerschaft zu beenden. Wenn sie beendet wird, dann von alleine. Genau, und dann war es auch so, dass... es hat sich immer wieder Fruchtwasser nachgebildet und es gibt ja manche seltenen Fälle, in denen schließt sich dieser Riss an der Blase, wenn es ein hoher Blasensprung ist, der kann sich auch verschließen. Das war meine, das wäre mein großes Wunder oder meine große Hoffnung gewesen. Und man hat dann nach einer Woche, ich war dann eine Woche im Krankenhaus, hat man gesehen, da ist jetzt sehr viel Fruchtwasser da. Also dachte ich, okay, vielleicht ist das wirklich eingetreten. Und das war auch, das war 2020, war das. 2020, das heißt, mich durfte auch niemand besuchen. Mein Mann durfte einmal am Tag eine Stunde lang vorbeikommen. Und an diesem, das war ein Dienstag, das war der 4. Juli 2020. Ich meine, es war ein Dienstag. Auf jeden Fall hatte ich meinen Mann dann angerufen und gesagt, es sieht gut aus, da ist jetzt viel Fruchtwasser da, dem Baby geht's gut. Du kannst jetzt kommen, du kannst mich besuchen, weil davor wollte ich es nicht, weil es mir wieder, ich war damit beschäftigt zu kämpfen. Ich war damit beschäftigt, es auszuhalten in diesem Krankenhaus und zu kämpfen und ruhig zu bleiben, sodass kein, nichts passiert in Richtung Kontraktion oder so. Und ja, genau. Und ja, bis er kam, also es war auch wirklich immer so, einfach, keine Ahnung, dramatisch, bis er kam, als er kam, war ich mitten in den Wehen. Also es war zwar genug Fruchtwasser da, aber es wurden Wehen ausgelöst. Und die waren auch nicht aufzuhalten, weil da war ich dann in der, ich bin da gerade in die 21. Woche gekommen und Wehenhemmer gibt man da nicht. Es gibt nichts, um es aufzuhalten, weil man erst im Bereich der Lebensfähigkeit, das heißt so ab Schwangerschaftswoche 23, 24, unternimmt man wirklich erst aktiv was, um das Baby am Leben zu halten. Und das war auch wieder so eine Situation, ich weiß, ich habe die ganze Zeit nur Hilfe geschrien. Ich hab, die Ärztin kam zu mir und hat gesagt, ich habe die ganze Zeit nur gesagt, sie müssen uns doch irgendwie helfen, sie müssen uns doch irgendwie helfen. Und sie hat mich dann immer nur angeschaut und gesagt, ich kann nichts tun, ich kann nichts tun. Dann, hatte ich eigentlich nur gewartet, bis das Baby kommt. Ich hatte dann noch Schmerzmittel bekommen. Mein Mann war da, der ist da komplett zusammengebrochen. Also er hat es, es war für ihn so schrecklich, so schlimm, der konnte das überhaupt nicht verstehen. Also er konnte, das mit den Fehlgeburten kannte er, aber er hat mich noch nie in so einem Zustand gesehen. Also es kam wieder so viel Blut, ich habe mich die ganze Zeit übergeben und der hat einfach nur die ganze Zeit um Hilfe gerufen, nach Ärzten gerufen, damit sie da irgendwas tun, aber ja, man konnte nicht viel tun. Und er hat es dann auch nicht mehr ausgehalten, hat meine Mutter angerufen und gesagt, also er ist auch, die Ärzte haben ihn dann auch rausgebracht.
Das heißt, du warst im Kreißsaal? Ihr wart im Kreißsaal?
Nee, das wurde alles in dem Zimmer gemacht. Nicht mehr ins Kreißsaal. Ja, ja. Wir wurden in keinen Kreißsaal gebracht. Es wurde alles in dem Zimmer gemacht. Meine Mutter kam dann. Und es war auch etwas, was ganz schlimm war. Meine Mutter hatte nämlich damals eine Totgeburt. Und sie hat das so toll gemacht. Sie war so ruhig und hat mich die ganze Zeit gehalten, hat mir Anweisungen gegeben mit der Ärztin zusammen, wie ich das jetzt mache, wann ich pressen soll. Und war so ruhig. Dann kam das Baby. Ich habe es auch gar nicht gesehen. Sie hat es gesehen. Sie hat es auch noch in den Arm genommen. Ich hatte es erstmal abgelehnt, es zu sehen, weil ich dachte, ich schaffe das nicht. Mein Mann hatte dann draußen Bescheid gegeben, dass wir das Baby gemeinsam verabschieden möchten und auch mitnehmen, also dass wir es beerdigen. Wir haben es dann vorbereitet, gewaschen, sodass wir uns am nächsten Tag konnten wir es nochmal sehen, für uns verabschieden. Und es wurde dann, als ein Bestattungsinstitut kam und hat sich dann um alles gekümmert. Und mir ging es am nächsten Tag gut, weil dieser Horror vorbei war. Es konnte auch niemand verstehen, warum ich auf einmal dann wieder normal, also ich war ansprechbar, es war für mich, ich habe es klarer gesehen. Und in der Zeit, in dieser einen Woche, in der ich aber im Krankenhaus war, ich war voll in einem Tunnel und ich habe die ganze Zeit nur geweint und wollte aber gleichzeitig ruhig sein Und für mich war das wie so ein Überlebenskampf, also zu kämpfen für das Baby, weil für mich war es ein Baby, egal ob es im Bauch ist oder ich habe da keinen Unterschied drin gesehen. Und meine Mutter war absolut traumatisiert. Das ist etwas, ja, was ich niemals so tun. Ich würde niemals wieder meine Mutter in so eine Situation bringen, auch mein Mann nicht, weil das so eine Geburt zu ertragen, die so schrecklich ist, und es kommt ein totes Baby dabei raus, das ist zu viel. Und also ich habe ja jetzt Kinder, wenn ich darüber nachdenke, dass meine Tochter das so erleben müsste, das würde mich kaputt machen. Und das haben wir damals überhaupt nicht berücksichtigt. Weil ich dann aus dieser Fehlgeburt rausgegangen bin, wie gesagt, ich hatte damals dann schon sehr viel an mir gearbeitet und gesagt, wir haben jetzt alles, ich habe die Gewissheit, ich konnte nichts tun. Niemand konnte etwas tun. Das ist der Ausgang, wie er eben sein sollte, aber niemand hätte etwas verhindern können. Und auch therapeutisch war es jetzt einfach ausgeschöpft. Deswegen konnte ich besser damit umgehen als mit den Fehlgeburten zuvor. Aber was mir heute noch sehr, sehr weh tut, ist, dass meine Mutter das so miterleben musste.
Habt ihr darüber gesprochen danach? Oder gab es Gespräche? Hattet ihr Hilfe? Hat deine Mama sich vielleicht auch Hilfe gesucht, um vielleicht auch ihr altes Trauma zu verarbeiten? Das ist ja schon etwas, was man
Nee,
vielleicht auch
ja.
alleine ganz schwer schaffen
Also
kann.
ich war ja in Therapie. Ich habe mir natürlich Hilfe gesucht. Sowas sollte man nicht alleine durchmachen. Und mit meiner Mutter habe ich aber nie darüber gesprochen. Also sie war dann einfach nur, sie wusste auch bei jedem, sie ist so ein sehr, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Wenn es um ihre Kinder geht, dann weiß sie immer, man muss gar nicht reden, sie weiß immer sofort, was los ist. Ich musste ihr nie über irgendeinen Versuch erzählen oder berichten oder irgendetwas sagen. Sie wusste das immer sofort. Sie hat mich immer ganz fest gedrückt und immer nur gesagt, sei stark und es wird so kommen, wie es kommen soll, nur hör auf, dich kaputt zu machen. Also ihr Wunsch war, also ich musste ihr dann versprechen, damit aufzuhören. Das war ihr ganz wichtig. Weil sie auch gesagt hat, das ist nicht so
Aufzuhören
mit den Kinderwunschbehandlungen. Sie wollte nicht mehr, dass ich noch weiter so eine Kinderwunschbehandlung mache, weil sie der Meinung war, ich würde daran kaputt gehen und dass das nicht mehr zu ertragen war. Und nach der vierten Fehlgeburt war das auch die Meinung aller Ärzte. Also hier in Deutschland, die haben dann auch gesagt, du hast so viel mitgemacht oder ihr habt so viel mitgemacht, das erträgt man nicht mehr. Selbst wenn Kinder dabei rauskommen, hatten sie die große Befürchtung, dass wir dann einfach mental nicht mehr gesund sein würden. Und das war dann auch für uns, mein Mann war auch der Meinung, also mein Mann hat dann sofort gesagt, wir machen jetzt erstmal eine Auszeit, wir gehen ins Ausland und haben jetzt hier erstmal Ruhe. So haben wir es auch gemacht und wir waren eigentlich dann auf der Meinung, dieses Thema Kinderwunschklinik, es selber versuchen, das ist erledigt. Ich hatte dann trotzdem noch geschaut, weil für mich kam, in meiner Welt gab es keine Zukunft ohne Kinder. Deswegen hatte ich dann noch gesagt, ja okay, was wir noch machen können, ist eben in Richtung Adoption, Pflegeeltern. Sowas kann ich mir vorstellen. Es ist mir egal, ob es mein Kind ist oder ein anderes, also genetisch nicht meins. Ich werde jedes Kind so lieben, das bei mir lebt. Und mein Mann ist ja auch Lehrer und er kennt eben auch andere Familienverhältnisse und er hat gesagt, dass mit dem, was wir durchgemacht haben, er sagte von sich aus, ich traue mir das nicht zu, ich schaffe das nicht. Wenn es da Schwierigkeiten gibt oder so, ich werde mich immer fragen, was wäre, wenn wir es einfach gelassen hätten und die Probleme nicht hätten. Er hat dann aber gesagt, ich gehe trotzdem mit dir zum Jugendamt, wir hören uns das an und aber für ihn war die Entscheidung klar, Adoption, Pflegeeltern, das ist nichts für ihn. Und er wollte auch kein Kind haben, also eine Eizellspende kam für ihn auch nicht in Frage, weil er sagte, entweder ist es unser Kind oder wir haben eben keine Kinder. Und nachdem wir auch da geschaut haben, wir hatten dann das Gespräch beim Jugendamt und mir wurde auch da schnell klar, was er meinte. Und da war mir auch klar, das schaffe ich nicht. So sehr ich mir das gewünscht hätte, das hatte ich dann abgehakt. Und irgendwann war dann gedanklich, ich hatte irgendwann einen Ordner voll, hatte ich dann alles abgehakt und dachte dann hier, du hast alles getan und es soll einfach nicht sein. Und dann ist es jetzt so. Und ich weiß noch, dann, an einem Tag sind wir dann mal spazieren gegangen und dann hatte ich auch zu meinem Mann gesagt, ich bin jetzt an dem Punkt, es ist alles gut, ich habe so viel aufgearbeitet, ich habe so viel geändert an meinem Leben. Ich bin eigentlich zufrieden, auch wenn es mir wehtut, dass wir kein...
Wenn man sich das rauszieht und du hast für dich gesagt, ich habe so vieles nochmal neu definiert, ich wollte der Welt was mitgeben und du hast ja auch etliches, also echt viel geändert in deinem Leben. Du hast es umgesetzt vor allem. Du hast nicht nur geredet, du hast es ja auch umgesetzt, wenn ich das mal jetzt so sagen darf. Und dass du da auch so rausgehst aus dieser Sache. Weil ich glaube, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man ist kaputt danach oder also wirklich gebrochen. Oder man sagt, okay, es war eine ganz, ganz große Scheiße, aber ich versuche trotzdem weiterzugehen und meinen Weg vielleicht auch anders zu gehen und zu gucken, okay, was hat mir diese Erfahrung gezeigt, was kann ich denn für mich tun, damit es mir wieder gut geht. Und man hat es ja nicht in der Hand. Und wenn es so klappt, dann kann man sich so glücklich schätzen, dass es geklappt hat. Und wenn es nicht klappt, dann zu gucken, okay, aber was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Dann ist es ja auch nochmal ein neuer Gedanke, den zuzulassen. Und es ist ja mutig zu sagen, okay, ich lasse diesen Gedanken jetzt mal zu, wie ist denn unser Leben ohne Kind? Und dass ihr an diesem Punkt, nach den ganzen Erfahrungen, zusammen auch, ne, es trennen sich auch viele Paare nach solchen Situationen, dass ihr gemeinsam zusammen in eine Richtung geguckt habt, auch dass es dann für dich so okay war, okay, wir adoptieren jetzt kein Kind, dass ihr da auch gemeinsam einen Weg gefunden habt, finde ich mega. Also wirklich ein leuchtendes Beispiel vielleicht auch für viele Paare, die das jetzt hören, die vielleicht eine ähnliche Situation hatten, richtig, richtig stark und herzlich in der Hand.
Ja, es ist halt, genau, also diese Erkenntnis, es gibt Dinge, die liegen nicht in meiner Hand, die sind außerhalb meiner Kontrolle und es gibt sehr viele Dinge, die so sind. Ich kann vieles steuern in irgendeiner Richtung, die ich möchte, ich habe doch einen Einfluss und dieses Potenzial auszuschöpfen, zu gucken, was kann ich denn steuern? Wie kann ich das noch positiv beeinflussen? Und was mir vielleicht geholfen hat, ist viel über mich nachzudenken. So, was gefällt mir denn eigentlich nicht an mir? Oder was macht mir das Leben schwer? Welche Eigenschaften? Und eigentlich habe ich mir das Leben immer selbst schwer gemacht durch gewisse Glaubenssätze, die ich im Kopf hatte oder Ideale. Die so falsch waren. Ich muss für niemanden irgendein Bild abgeben. Ich muss für mich richtig sein. Das ist das Allerwichtigste. Und ich muss für mich Prioritäten setzen und schauen, was tut mir einfach gut. Und das hat mir Stärke gegeben. Aber natürlich, das hat auch immer mal, wie gesagt, ich war auch in Therapie. Ich hab mich nie davor gescheut, Hilfe anzunehmen. Und die Therapeutin hatte dann auch irgendwann gesagt, sie hat dann auch irgendwann gesagt, ja okay, ihr seid ja auch besonders stark und ihr habt da irgendwie eine besondere Kraft, die aber auch durch, also sie hat immer gesagt, ihr habt auch so tolle Menschen um euch herum, die euch immer auffangen und das war oder ist bis heute so. Wir haben das Glück, dass wir wirklich, viele Freundschaften sind kaputt gegangen. Ich habe zu vielen keinen Kontakt mehr, weil sie das alles natürlich nicht so ganz verstehen konnten. Aber ich bin denen auch nicht böse oder so. Es passt nicht, alles gut. Aber es gab oder gibt so viele Menschen um uns herum, die uns so viel Halt gegeben haben und so viel mehr, ja, uns so viel, so sehr unterstützt haben, auch wenn es durch Besuche sind. Also ich bin ein sehr geselliger Mensch. Mir tat das unheimlich gut, wenn mal jemand vorbeigekommen ist, wenn ich rausgekommen bin. Und das ist auch etwas, was mein Mann immer unterstützt hat. Er hat immer dafür gesorgt, dass Harmonie da ist. Ja. Aber das hat ja da nicht aufgehört. Weil ich ja trotzdem noch dieses Infektionsthema hatte. Also ja. Nachdem dann wieder ein paar Monate vergangen sind, ich dann auch wieder auf die Arbeit zurückgekehrt bin, das war auch nochmal ein schwerer Weg, weil was ich gehasst oder was für mich sehr unangenehm war, was auch nicht böse gemeint ist, aber diese bemitleidenden Blicke, das war für mich etwas, oh, ich will das nicht. Ich will nicht, dass jemand denkt, oh, die Arme, möchte ich nicht. Ich will, dass man ganz normal mit mir umgeht. Und ich hatte meinem Chef dann noch angekündigt, dass ich dann eben wieder zurückkomme. Ich glaube, wir waren 4 Wochen weg, dann musste ich wieder arbeiten gehen. Ich wollte auch nicht, keine Wiedereingliederung oder so. Ich wollte auf gar keinen Fall als Problemfall oder, oh Gott, die Arme in diese Schiene.
Ich verstehe das total. Das macht es dann noch schlimmer.
Ja. Ich wollte, dass man das alles als normal ansieht. Aber ja. Ich habe Kollegen, die da wirklich unheimlich mitgefiebert haben. Und natürlich kannst du denen nicht sagen, du guckst mich jetzt nicht so an.
Das heißt, sie wussten alle Bescheid? Deine Kollegen?
Die wussten alle Bescheid, ja. In der Firma wussten, also das ist ein Großkonzern und ich kenne da sehr viele Leute und alle wussten Bescheid. Ja. Und so bin ich dann eben zurückgegangen. Zum Glück gab es da eben, das war dann so 2020, 2021, sehr viel Homeoffice, das hat mir geholfen. Irgendwann gab es ja dann schon mit so Kollegen, die eigentlich mehr Freunde sind, kamen wir dann doch nochmal auf das Thema zu sprechen. Und dann haben dann auch viele gesagt, ja, sei doch froh und das Kind wäre ja eh nicht gesund auf die Welt gekommen. Und das ist immer so etwas... solche Dinge, die triggern mich. Weil ich dann immer gedacht habe, ich weiß, es ist gut gemeint und eigentlich möchte mir die Person gerade nur ein gutes Gefühl geben und sagen, ist alles gut, alles richtig gelaufen quasi. Und ich denke mir eigentlich, was nimmst du dir raus? Also wie kannst du es wagen, so etwas zu sagen? Und auch zu sagen, so, dann ist es jetzt dann lebt ihr halt ohne Kinder. Und für mich war dann auch immer, auch wenn man gesagt hat, ja, das verkraftest du ja auch nicht. Und ich dachte immer, nee, mir hat niemand zu sagen oder niemand entscheidet darüber, was ich verkrafte und was nicht oder was noch zumutbar ist und was nicht. Und dann bin ich doch nochmal zurückgegangen und hatte gedacht, okay, aber dieses Infektionsthema ist ja noch offen. Und dem gehe ich doch noch nach.
Was du alles also proaktiv getan hast, wenn man sich das mal alles vorstellt, du bist in die Klinik, du bist zum Arzt, du bist hier und da und dort und hast gesagt, so, das mache ich jetzt, so und du hast Kliniken gewechselt und du hast einfach nicht aufgegeben. Sei es im Sinne von, ich gehe jetzt in die Diagnostiken, noch ist es noch aufgegeben zum Thema, ich lasse mich jetzt hier unterkriegen, noch ich lasse mich wieder eingliedern, das würden auch die wenigsten sagen. Okay, ich gehe jetzt hier ganz tough zum Chef und sage, lass mich einfach in Ruhe, ich fange jetzt wieder an und leck mir einfach am Arsch, ich mache jetzt einfach hier mein Ding weiter. Mega, du bist eine super starke Frau. So, Punkt.
Ja, aber das ist auch gar nicht so aus der, also für mich, eigentlich ist es ja ein schwacher Punkt. Ich weiß, viele sagen, es ist für mich nicht zu ertragen. Das alles andere wäre für mich nicht erträglich gewesen. Daran wäre ich kaputt gegangen. Mhm. Deswegen gab es für mich immer nur diesen einen Weg.
Du bist sehr reflektiert. Wirklich.
Ja.
Du weißt, was dir gut tut. Das ist wichtig. Du kennst deine Grenzen. Auch das ist wichtig. Und die Grenzen, die hast du klar gemacht nach außen. Auch das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, das ist auch etwas, was ich lernen musste und was ich auch jedem mitgebe. Man selbst ist die Hauptrolle im eigenen Leben. Es geht nicht darum, wie man es anderen recht macht. Andere haben auch einem nicht die Grenzen. Natürlich, wenn es irgendwann einfach nicht mehr vernünftig ist oder nicht sinnvoll, dann sollte man schon, also mein Mann hat mich bei vielen Dingen gestoppt, die waren auch sinnvoll. Auch wenn es um Thema Eizellspende geht oder dieses Thema Adoption, wenn es nur meine Entscheidung gewesen wäre, hätte ich es einfach gemacht. Er hat dann irgendwann gesagt, schau mal, das schaffen wir nicht, Volker, und hör dir das doch mal an und denk darüber nach. Also es ist immer gut, jemanden zu haben, der einen schon dazu bringt, zu reflektieren.
Ihr seid ein Team. Natürlich, und im Team, ja, genau. Im Team seid ihr weitergekommen, natürlich. Und jeder hat andere Gedanken. Wenn ihr da zusammenkommt, Das ist doch das Allerbeste, was passieren kann.
Ja, genau. Aber dieses von außen dann irgendwie einfach etwas zu sagen, was so zusammenhangslos, du hast gar keine Ahnung davon. Mensch, wenn du keine Ahnung hast, halt dich raus. Und das waren immer so Dinge, die mich total getriggert haben.
Verstehe.
Und deswegen dachte ich, okay, wenn die Person jetzt sagt, du schaffst das nicht, dann mache ich das jetzt erst recht. Weil ich entscheide, ob ich das schaffe oder nicht. Genau, also ich habe da noch einen Arzt kennengelernt, der war leider in Spanien, aber egal. Der hatte dann gesagt, wir schauen uns das Thema Infektion an. Die Klinik war darauf spezialisiert.
Nochmal kurz einhaken, wo hast du denn kennengelernt? War, seid ihr extra nach Spanien?
Ich war ja in Therapie und meine Psychotherapeutin war zufällig auch, oder ist zufällig auch Gynäkologin. Ich habe sie immer dafür genutzt, also ich habe gezielt danach gesucht. Aber
das ist okay.
Da fand ich toll, weil ich sie dann auch immer fragen konnte, was sie denn dazu denkt sie war mega gut vernetzt, die kannte alle.
Ja.
Das war total toll. Und sie hatte dann auch immer gesagt, ich glaube, ich vermute, dass du gar nicht so falsch liegst mit dem Thema.
Mhm.
Und hat mich dann auf eine Klinik in Spanien, in Valencia hingewiesen und gesagt, frag doch einfach mal, stell das doch mal vor und frag doch mal, was sie davon halten. Und so habe ich das gemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass wird ein Gespräch, hat sich dann erledigt, weil er es auch ablehnen wird, wie in Deutschland alle. Das war ein ganz tolles Gespräch, der hat sich so viel Zeit genommen. Er hat sich auch alles vorher angeschaut, was ich ihm zugeschickt habe und gesagt, das ist das Einzige, was noch aussteht. Mhm. Und das macht total Sinn. Also wenn du da Blutungen hattest, die Infektionswerte sind hoch. Und er hat mich dann noch auf einen Gedanken gebracht, den ich total vergessen habe, nämlich nach der vierten Fehlgeburt wurde die Plazenta untersucht. Das Baby wurde nicht untersucht, aber die Plazenta. Und er meinte dann, frag doch mal nach, was dabei rausgekommen ist und wie du behandelt wurdest. Und ich hatte ihm schon gesagt, ich wurde gar nicht behandelt, ich wurde einfach nur entlassen. Und ich habe meine Akte eingefordert, um dann mal zu schauen. Und man hatte dort es war wohl komplett vereitert. Die Plazenta war komplett vereitert. Das war eine Rieseninfektion, weil der Blasensprung kam ja nicht einfach so. Er wurde durch eine Infektion ausgelöst.
Nein.
Nur haben sie die dann auch nicht behandelt. Und dann war unsere Theorie, dass ich wahrscheinlich diese Infektion die ganze Zeit mitgetragen habe. Die ist irgendwann hochgewandert, wurde vaginal therapiert, deswegen hat man die im vaginalen Abstrich nie gesehen, aber war wohl irgendwo noch in der Gebärmutter. Und die haben mich entlassen, ohne mich antibiotisch zu behandeln.
Die haben dir das noch nicht mal gesagt, dass da was gefunden wurde?
Die haben mir das noch nicht mal gesagt, genau. Das haben wir dann nachgeholt. Und dann haben wir noch entschlossen, die allerletzte, die wirklich letzte ICSI zu machen. In Spanien bei dem Arzt. Ich wurde vorher antibiotisch behandelt. Ansonsten wurde alles ganz genauso gemacht wie vorher.
Also Antibiotikum wird gegeben bei sowas, ne? Dann deine Gebärmutter.
Genau, also wir haben dann auch ein bestimmtes gewählt, das gepasst hat zu den Keimen, die gefunden wurden. Also ich habe gezielt gefragt, welche Keime gefunden wurden, um zu schauen, welches Antibiotikum Sinn macht. Also das konnte ich ja ganz gut einschätzen, als Apothekerin weiß man das. So habe ich dann den Plan mit dem Arzt zusammen gemacht. Wir haben die letzte ICSI gestartet und da war es so, dass ich tatsächlich nur am Ende nach der Befruchtung und fünf Tage Kultur waren zwei Blastozysten da, die sahen schon mega gut aus. Und der Arzt hatte auch dazu geraten, nur eine einzusetzen, weil er sagte, das wird sonst eine Mehrlingsschwangerschaft, also vielleicht sogar drei, wenn die sich zufällig nochmal teilt. Und ich hatte dann gesagt, ich will mit diesem Thema Kinderwunsch nie wieder was zu tun haben. Ich nehme beide mit, ich lasse hier gar nichts, ich will nicht darüber nachdenken. Und dann, wenn es zwei sind, umso besser, wenn es mehr sind, wird sich schon eine Lösung dafür finden. Finde ich jetzt im Nachhinein, war nicht gut überlegt. Also ich bin froh über den, also man muss sagen, wir haben Zwillinge bekommen, das sind unsere Kinder geworden. Aber ich würde jetzt mehr nachfragen, ne, wie sieht es in der Familie aus, gibt es Mehrlinge? Und die Schwangerschaft war nämlich ganz, ganz problematisch, es war sehr kompliziert und ich hatte ja die Ausschabung und ich hatte dann ab der 18. Schwangerschaftswoche keinen Gebärmutterhals mehr, da war gar nichts.
Ah. Wegen den Vernarbungen von den Abschabern.
Wahrscheinlich, weil so viel eingegriffen wurde und der Gebärmutterhals einfach nichts mehr aushalten konnte.
Das ist der Wahnsinn, wie schnell die auch damit umgehen. Ne? Also zack, zack, bist du im Krankenhaus und dann machen die Ärzte dir auch noch teilweise Angst. Wenn man es nicht macht, dann passiert irgendwas und
zack,
eine Ausschabung gemacht, vielleicht noch eine Ausschabung. Krass, vor allem... warte mal, 18. Woche, das war ja dann auch etwas, was bei dir bestimmt einiges wieder hochgeholt hat.
Also die Schwangerschaft war schlimmer als alles davor. Diese Schwangerschaft mit den Kindern, die wir bekommen haben, war die schlimmste Zeit in unserem Leben. Ich wurde dann ab der 18. Woche, wurde wieder gesagt, ne, wenig Chance auf Erfolg. Und ich hatte dann gesagt, wir operieren, wir verschließen alles.
Die haben in der 18. Woche gesagt, wenig Chance auf Erfolg. Das heißt, die haben dir suggeriert, es wird wieder schwierig.
Also ja, ja.
Nein.
Ja, ich wir haben dann entschieden, wir machen... Also es war auch wieder die Überlegung, man kann total Muttermundsverschluss machen und dann so eine Zerklage. Das heißt, es wird zugenäht und dann wird nochmal mit so einem Band wird das verschlossen. Wir haben alles gemacht, was geht. Das Risiko besteht natürlich, dass man dadurch Wehen bekommt. Wir haben dann ein Medikament noch genommen, das off-label genutzt wird als Wehenhemmer. Das Indometazin ist eigentlich ein Schmerzmittel, hilft aber auch in der frühen Zeit, um Wehen zu vermeiden. So haben wir das dann geplant. Es wurde komplett verschlossen, Zerklage wurde gemacht und dann wurde nochmal so ein Pessar gelegt, also nochmal so ein Gummi drum, also das Maximum einfach. Dann lag ich 3 Monate lang im Krankenhaus. Also 3 Monate lang wirklich nur liegen, auch im Essen liegen. Mein Mann kam immer vorbei, hat mich, hat dann quasi Katzenwäsche gemacht. Ich habe mich nicht bewegt. Und die Kinder haben es, das Einzige, was ich gemacht habe, ist, direkt nebenan hatte ich die Toilette, auf Toilette zu gehen. Das war das Einzige, sonst nichts.
Du hast 3 Monate wirklich nur im Krankenhaus gelegen?
Ja, also 3 Monate war wirklich nur zu gucken, dass ich jeden Tag überstehe, dass die Kinder das schaffen. In der 34. Woche habe ich dann gesagt, die wollten mich schon der 32. entlassen. Und nein, falls irgendetwas ist, habe ich hier noch meine Wehenhemmer. Wir bleiben noch. Mhm. In der 34. Woche kam dann der Chefarzt und sagt, okay, jetzt ist es Zeit, sie gehen. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist es auch okay, wenn ich gehe. Ja. Wenn sie kommen, ist die Chance sehr hoch, dass das den beiden gut geht. Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen, weil mein Mann ja berufstätig war. Ich wollte trotzdem weiter liegen. Ich wollte das Maximum rausholen. Meine Eltern haben das mitgemacht. Und haben mich dort verpflegt und die Kinder sind dann zum Kaiserschnitt in der 38. Woche gekommen.
Du hast es bis zur 38. Woche geschafft.
Ja.
Und das mit Zwillingen, was ja sowieso meistens vor Termin.
Ja.
Das heißt, warte mal, du bist dann ins Krankenhaus, sind dann die Wehen von alleine losgegangen in der 38. Woche und dann warst du im Krankenhaus oder hast du vorher schon gesagt?
Ja, ich habe Wehen bekommen. Nee, ich habe dann Wehen bekommen.
Okay.
Ich habe Wehen bekommen, aber es war zum Kaiserschnitttermin. Also ich hätte sowieso den Kaiserschnitttermin gehabt. Deswegen war es okay, aber ich hatte auch in der Zeit, also ich meine, ich erzähle das jetzt so schnell und wir haben nichts vorbereitet zu Hause. Wir waren die ganze Zeit in Angst. Es war wirklich gar nichts vorbereitet. Als ich dann im Krankenhaus war, habe ich Betten bestellt, eine Wickelkommode, so das Allernötigste.
Weil als du im Krankenhaus warst, als ich schon geboren war? Oder
als ich auf die Welt kam, genau.
Warst du immer in
Angst?
Wir
hatten nur Fehlgeburten. Ich war die ganze Zeit in Angst.
Du hattest keine Momente zwischendurch, wo du dich mal so ein bisschen entspannen konntest?
Ich war null aufs Muttersein vorbereitet, gar nicht. Ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet. Meine Mutter und meine Schwester haben alles vorbereitet im Stillen. Sie wussten von mir, ich möchte nichts sehen, ich will nichts im Haus haben. Aber diese haben alle Kinder, die wussten, man muss vorbereitet sein.
Mhm.
Zum Glück, deswegen hatten sie das alles mitgemacht und meinem Mann dann auch gesagt, was er alles braucht und so. Aber wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet. Es war auch so, dass meine Tochter oder unsere Tochter war dann auf der Intensivstation, weil sie von der Atmung her, die war einfach noch nicht so weit, auch wenn es die 38. Woche war. Und wir wussten gar nicht, was das bedeutet. Also die Ärzte haben dann immer gesagt, ja, sie trinkt noch nicht so gut, sie atmet nicht eigenständig. Und für die war aber klar, okay, sie braucht halt ein bisschen länger. Und für uns war, also dadurch, dass wir das nicht kannten, ein gesundes Kind zu haben, dachten wir so, kriegen wir dieses Kind lebend nach Hause?
Ihr habt damit gerechnet, dass da was wieder passiert mit ihr?
Ja, genau. Wir waren immer in Angst. Und mein Mann hatte bis zu dem Zeitpunkt, also er kam dann auch irgendwann, dann wussten wir auch, Sarah geht's gut, die Schafe, die kommt wieder runter zu uns und dann werden wir entlassen. Und bevor sie zu uns kam, also bevor sie auf die normale Station kam, kam mein Mann wieder zu Besuch. Also es war dann 2022, da war es auch noch nicht so locker mit den Besucherzeiten. Und wenn er kam, hat er die meiste Zeit bei unserer Tochter verbracht, weil ich durch den Kaiserschnitt eingeschränkt war und ich hatte ja noch den Adam, unseren Sohn. Das war schwierig, immer hoch und runter zu laufen. Jedenfalls hat er das dann übernommen mit der Sarah, dass er viel da ist und zu uns durfte er eine Stunde kommen. Und genau, ich hatte dann gefragt, ja, es hat sich irgendwie niemand gemeldet, so von seiner Seite, ob alles okay ist. Und er meinte, er hat es niemandem gesagt, er hat es noch nicht mal seiner Mutter erzählt. Seine Mutter weiß nicht, dass er Kinder hat. Sie wusste auch nicht, dass sie schwanger war.
Was?
Na, das, ja. Und dann
das ist keinem aufgefallen.
Ich war ja sehr, sehr isoliert. Die hatten sich das alles gedacht und die wussten das. Aber wir waren ja wirklich 2 Jahre, war ich ja fast weg. Mich hat kaum niemand gesehen. Und es hat sich niemand mehr getraut zu fragen. Nach dieser 4. Fehlgeburt hat sich kein Mensch getraut, irgendetwas zu fragen. Also nach der 4. Fehlgeburt, das muss man auch sagen, wir haben keinen Anruf bekommen, keine Nachrichten, nichts. Niemand hat sich getraut, sich irgendwie bei uns zu melden. Erst als wir dann Kontakt, also meine Mutter war bei uns im Haus, die hat uns empfangen, meine Eltern, nicht nur meine Mutter, meine Eltern, aber sonst niemand. Die wussten alle überhaupt nicht, was sie sagen sollen. Und deswegen wurde ich dann eigentlich in der Zeit, wie gesagt, da ging es mir eigentlich gut. Das heißt, wenn ich dann mich treffen wollte oder so, hatten immer alle Zeit. Und als dann, bei mir wussten auch, von meiner Seite wussten alle Freunde und Familie, dass ich schwanger war. Aber bei meinem Mann wusste es niemand. Der hat es niemandem erzählt. Ja. Und dann hatte ich erst gemerkt, dass er nichts verarbeitet hat, dass er gar keine Gelegenheit hatte, dass er die ganze Zeit so fokussiert auf mich war und die Kinder. Der ist komplett auf der Strecke geblieben. Bis ich ihm gesagt habe, es ist alles gut, die Kinder sind gesund, wir nehmen die mit nach Hause. Und dann hat er erst gesagt, ja, dann rufe ich jetzt meine Mutter an. Ich so, ja, mach das.
Und?
Ja, die hat das natürlich geahnt und sie wusste jetzt nicht, dass die Kinder schon da sind. Das fand sie schockierend. Sie haben alle einfach nur geweint. Also alle, die dann erfahren haben, dass wir die Kinder bekommen haben, auch bei mir auf der Arbeit oder bei ihm, man hat gemerkt, wie extrem die mitgefiebert haben, wie sehr die sich gefreut haben. Das war unglaublich. Also da ist mir auch bewusst geworden, was diese Menschen alles mit uns mitgemacht haben, auch wenn es mehr so im Stillen war und nicht... Die kamen alle vorbei. Es war dann auch, dann wurde ich ja auf natürlichem Weg wieder schwanger, 3 Monate später.
Was? Echt?
Ja. Also es war ja, mir wurde ja immer gesagt, es ist natürlich nicht möglich, wahrscheinlich durch die Immunologie und so, aber also wenn man mich fragt, war wohl der entscheidende Faktor, es waren bestimmt viele Faktoren, aber der entscheidende war bestimmt diese Infektion. Und dann war es auch möglich, natürlich schwanger zu werden. Aber als ich nach der Geburt von Adam und Sarah, den ersten Zwilling, zu meiner Gynäkologin gegangen bin und gefragt habe, hier, wie gehen wir denn das Thema Verhütung an, hat die mich ausgelacht. Also sie hat dann nur gelächelt und gesagt, also es war jetzt so ein Kampf, um die zu bekommen. Es gibt keine natürliche Schwangerschaft.
Hey, aber du bist doch schwanger geworden. Das war ja nicht das Problem, schwanger zu werden in dem Sinne.
Ich bin aber immer nur durch eine künstliche Befruchtung und mit viel, also wir hatten ja immer die ganzen Medikamente mit eingeplant und man ist davon ausgegangen, ja, das ist, also war auch wenig durchdacht, glaube ich, das weiß ich nicht.
Kann das sein, dass du wegen einer Infektion einfach auch nicht schwanger geworden bist, natürlich?
Ja, ich glaube, das war tatsächlich, dass die Gebärmutterschleimhaut so krass befallen war von den Keimen, dass
das gar nicht möglich hat.
Ja, genau, dass das einfach immer abgestoßen wurde, dass die Versorgung auch nicht gut war.
Wie hast du das gemerkt, dass du dann nach 3 Monaten schwanger warst? Also du rechnest da ja gar nicht mit, oder? Wie war das denn? Nee.
Ich überlege gerade, ob es wirklich 4 Monate waren. Wir sind dann, mein Mann hat sehr viel Elternzeit eingeplant, denn es sind ja die einzigen Kinder, das sollten unsere einzigen Kinder sein. Es sollte ja so sein, wie ich dem Arzt in Spanien gesagt habe, nie wieder Kinderwunsch, nie wieder das Thema Kinder bekommen, Familienplanung. Ja. Also haben wir, ja genau, wir dachten, wir genießen das jetzt, wir haben die Zwillinge und wir gehen jetzt erstmal 3 Monate lang weg mit denen. Wir waren 3 Monate im Ausland und mir war so übel. Und ich habe das am Anfang auf die Umstellung, ich war sowieso immer anfällig für so Umstellung, wenn ich irgendwie im Urlaub bin oder woanders. Aber das war irgendwann so extrem, dass mein Mann hat dann irgendwann gesagt, ey, vielleicht bist du ja schwanger. Ich so, nee, also, ist ja ein Witz, nee. Und er hatte dann irgendwann einen Test gekauft und hat gesagt, okay, mach den einfach, ich glaube, du bist schwanger. Den habe ich dann gemacht und der war positiv.
Im Ausland, im Urlaub.
Ja, genau. Wir waren da in Marokko und der war positiv und ich dachte so, oh Gott, nein, das kann doch nicht sein. Es war auch nicht so, dass ich mich gefreut habe. Es ist total schrecklich zu sagen, aber es war einfach so. Ich habe mich nicht darüber gefreut, weil diese Schwangerschaft mit den Zwillingen einfach so schlimm war. Und ich jetzt einfach nur diese Zeit für die Kinder haben wollte, für uns und nicht wieder irgendwas ganz Kompliziertes und so weiter. Und wir hatten dann gesagt, okay, wir suchen uns hier erstmal eine gute guten Gynäkologin oder eine Gynäkologin und gucken erstmal, was ist. Denn jetzt sind wir hier ganz ohne Unterstützung. Ich habe nicht mehr auf die Ernährung geachtet. Das wird wahrscheinlich eine Fehlgeburt werden, so wie wir es kannten. Also war ich total eigentlich mehr darauf vorbereitet, dass es eher nicht klappen würde. Wir haben den Termin gemacht und hatten eine tolle Ärztin gefunden. Und die Kleinen waren ja erst 3 Monate alt. Die hat dann schon so rumgealbert und gesagt, ja, jetzt zeige ich euch nochmal 2 Kinder hier auf dem Ultraschall, aber eben nur im Spaß, ne? Und bei ihr war das so, sie hatte ihr Büro und dann gab es eine Trennwand und da war der Untersuchungsbereich. Also man konnte vom Büro, da wo mein Mann mit den Zwillingen, die im Maxi-Cosi noch schlafend lagen, konnte alles mitbekommen. Ich wurde dann untersucht und habe es eigentlich schon direkt gesehen. Also der Bildschirm war direkt vor mir, ganz groß. Sie hat mich nur angestarrt. Und ich sage, wieso sind da 2 Fruchthöhlen? Warum sind da 2 Fruchthöhlen? Und dann meinte sie schon so ganz ruhig, wir atmen jetzt ganz ruhig. Also, und ich habe dann nur noch meinen Mann gesagt, nein, 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 sagen wir nicht, dass es Zwillinge sind. Und sie sagt, das tut mir so leid, ich habe nur gescherzt, aber es sind Zwillinge.
Also sie hat vorher echt so Spaß gesagt und dann hat sie gekauft und dann waren es tatsächlich 2.
Ja, ja genau, dann hat sie die ganze Zeit gesagt, wir bleiben jetzt alle ganz, ganz ruhig. Und ich hatte dann echt so Schnappatmung bekommen. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier einfach nur weg.
Weißt du noch, wie weit du da warst zu dem Zeitpunkt? In welcher Woche?
Ich war da in der 11. Woche.
In der 11. Woche warst du schon?
Ja, ich war in der 11. Woche und sie hatte dann auch gesagt, wir machen jetzt ganz langsam, ihr kontaktiert die Klinik in Deutschland, wo die beiden Ersten auf die Welt kamen. Ich hatte ihr erzählt, wie schwierig die Schwangerschaft war, was das für eine Vorgeschichte war. Und es wird jetzt erstmal dafür gesorgt, dass alles verschlossen wird, dass wir wieder einen totalen Muttermundsverschluss machen und der Gebärmutterhals wird das nicht halten können. Und sie hat dann gesagt, sofort wieder zurück nach Deutschland. Dann habe ich erstmal die Gynäkologin angerufen und gesagt, dass ihre Theorie nicht ganz richtig war. Das Thema natürliche Empfängnis.
Was hat sie gesagt?
Und sie hat dann wirklich zu mir gesagt, Entschuldigung, ich brauche Zeit und aufgelegt. Ja, sie hat ja gesagt, sie musste sich wirklich, sie hatte erst gedacht, ich würde sie auf den Arm nehmen. Und dann meinte sie, nee, so ein Verhältnis haben wir eigentlich nicht, dass sie das macht. Und sie war gut mit meiner Therapeutin befreundet, die auch Gynäkologin ist, und hat sie dann gefragt, ob das denn wirklich stimmt.
Das gibt's nicht. Was für eine
Ja.
Geschichte. Das ist ja krass. Ihr seid dann zurück nach Deutschland geflogen und dann haben die das gesagt, ja, okay, es ist alles jetzt, also die haben dann alles verschlossen, wahrscheinlich,
Ja,
ne?
wir haben dann direkt die OP geplant, es wurde Muttermundsverschluss gemacht. Das war dann auch tatsächlich so. Ich wurde viel unterstützt, also wir sind nach Deutschland gegangen, meine Eltern wussten Bescheid, die kamen wieder zu mir nach Hause, ich wurde viel unterstützt, aber ich hatte ja die beiden Babys noch, die waren 7 Monate dann irgendwann alt, in der 18. Woche, da hatte ich schon den Muttermundsverschluss und alles, aber man hat dann gesehen, da ist nur noch die Naht, die das alles hält,
Wieder in der
diese
18.
Schwangerschaft hält.
Woche.
Wieder in der 18. Woche, da war ich in der Pränataldiagnostik. Also damals hatten wir es dann auch so geplant, dass ich gar nicht mehr regelmäßig, also zur Gynäkologin gehe, aber der Pränataldiagnostiker, der war auch hier bei uns im Gebiet, im Rhein-Main-Gebiet, das ist der bekannteste, dass ich immer zu ihm gehe, dass falls irgendetwas ist, er das einfach besser erkennen kann. Und er hat das dann auch sofort erkannt. Er hat dann auch gesagt, du bleibst hier, du gehst nicht nach Hause. Er hat sofort den Chefarzt kontaktiert in der Klinik und auch zu mir gesagt, egal wer dich dort empfängt, du hörst auf niemanden, nur auf diesen einen Arzt. So haben wir das dann gemacht. Ich bin in die Klinik gegangen. Zu Hause waren meine Kinder, mein Mann mit den Kindern. Und in der Klinik war der Arzt leider im Urlaub. Er hatte versucht, ihn zu erreichen, aber er war im Urlaub. Ich musste also dort eine Woche warten, bis er kommt. Wurde stationär aufgenommen und dort wurde mir auch die ganze Zeit gesagt, denk an deine Kinder, brich diese Schwangerschaft, brich sie ab. Das wird kein gutes Ende finden. Die werden wahrscheinlich zu früh kommen oder in einem Zeitraum, in dem es zu massiven Problemen kommen kann. Also also so eine extreme Frühgeburt. Und wie man das denn umsetzen will mit 4 Kindern, die alle noch so klein sind.
Was?
Ja.
Das haben die dir gesagt?
Ja, deswegen, also der Pränataldiagnostiker, der Arzt, der hat mich auch darauf vorbereitet. Er hat dann gesagt, die werden dir das sagen. Das ist auch, muss man alles berücksichtigen. Aber er sagte, deine Geschichte ist so ein Wunder. Lass den Chefarzt drauf schauen. Der ist da, der hat ein gutes, der hat einfach sehr viel mehr Erfahrung. Der wird dich da unterstützen. Ich habe die Woche gewartet dort, bis der Chefarzt kam. Zu Hause waren dann eben, hat sich mein Mann mit meinen Eltern um die Kinder gekümmert. Und der war total ruhig, als er dann kam, hat erstmal so eine Feindiagnostik gemacht und mir die Kinder gezeigt und dann gesagt, hier, das sind zwei zuckersüße Mädels. Also, ne, man sieht es ja nur auf dem Ultraschall, aber die sind gesund und er wird hier nichts tun, um die Schwangerschaft zu beenden. Er wird keinen gesunden Kindern das Leben nehmen, quasi. Er hat auch gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es zu einer extrem Frühgeburt kommt oder sie es gar nicht schaffen, weil ich war da dann in der 20. Ja, zu Anfang, ich bin da, glaube ich, fast in die 20. Woche gekommen. Dann hatte ich aber gesagt, diesmal kann ich aber nicht 3 Monate im Krankenhaus bleiben. Ich habe ja die Babys zu Hause. Wie machen wir das? Wie kann ich versorgt werden und wie kann das realisierbar sein? Weil bei der ersten Schwangerschaft war es mir egal. Ich war dann halt 3 Monate im Krankenhaus und aber mit 2 Babys ist halt schwierig. Und er hatte dann gesagt, ja, ich würde halt jede Woche zur Untersuchung kommen, wenn es irgendwie zu weh, wenn sie Wehen oder so sehen würden, müsste ich im Krankenhaus bleiben, um angeschlossen zu werden, um Wehenhemmer zu bekommen. Aber sonst würde er mir Medikamente mitgeben, also wieder das Indomethacin und Magnesium, das, was man eben in der Zeit tun kann. Ich würde regelmäßig zur Frauenärztin gehen und in die Klinik, sodass man wirklich ganz, ganz engmaschig kontrolliert. Und meine Eltern haben gesagt, hier, du bleibst bei uns, du bleibst einfach nur in meinem früheren Zimmer war ich quasi. Habe da die meiste Zeit gelegen oder auf dem Boden gesessen und so die Zeit mit meinen Kindern auch verbracht. Also wir haben sie liegend oder sitzend miteinander verbracht. wir hatten da auch eine Babysitterin, aber meine Eltern waren da, die haben sich natürlich auch sehr viel um die gekümmert, mit rausgenommen. Und so haben wir dann den Rest der Zeit verbracht bis zur 30. Woche. In der 30. Woche ist dann die Fruchtblase, beide Fruchtblasen sind geplatzt. Genau. Ja, da kam ich auch sofort ins Krankenhaus. Habe meinen Mann, also ich war ja bei meinen Eltern, mein Mann hat ja gearbeitet, da konnte sich nicht freinehmen, habe ihn sofort angerufen, er kam dann hinterhergefahren quasi. Und die Kinder sind wieder per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. In der 30. Woche, genau, die Mädels. Ja, die mussten dann, die waren gesund, es war alles gut, aber natürlich zu früh, die haben auch keine, ach, jetzt fehlen mir die Worte.
Mir bleibt gerade die Luft weg.
Ja, normalerweise kriegt man ja noch die Spritze für die Lungen, für die Lungenentwicklung. Für die Lungenreife. Genau, das haben wir nicht mehr geschafft. Die Ärzte haben versucht, das hinauszuzögern, aber wenn man eben den Muttermundsverschluss hat, hat man, und dadurch, also das Problem war, der Muttermundsverschluss, die Naht würde reißen, und dadurch, dass der Kaiserschnitt ja keine 12 Monate, der war ja 10 Monate her, der erste, war ich kurz vor einer Ruptur. Ich hätte es sowieso gar nicht länger ausgehalten, ohne es zu merken. Aber die Hebamme hatte das festgestellt, der Arzt wollte es hinauszögern mit Venhämmer, um die Lungenreife zu geben. Und die Hebamme hatte dann nochmal untersucht und gesagt, die Naht reißt, also dann schaffen wir das hier nicht. Dann ging es ganz schnell. Ich war innerhalb von 2 Minuten im OP-Raum und weg. Die Kinder kamen dann zum Glück gesund auf die Welt und wurden dann natürlich beatmet. Die waren dann insgesamt vom 22. November bis zum 23. Januar in der Klinik. Wir haben sie jeden Tag besucht, haben uns immer abgewechselt, damit wir ausreichend da sind. Also es war dann auch immer so, dass wir immer gekängurut haben vom ersten Tag an. Und wir waren in Schicht da. Also ich war da, mein Mann dann bei den Kindern zu Hause oder umgekehrt. Die Babysitterin hat noch mitgeholfen, wenn wir mal zu zweit hin wollten in die Klinik oder meine Eltern. Aber ich muss sagen, es war keine Zeit mehr, die mit Angst verbunden war. Also wir hatten da wirklich immer, wir wussten, wir können immer hin, wir können sogar spät in der Nacht nochmal zu den Kindern. Wir wurden immer angerufen, wenn auch nur die kleinste Auffälligkeit war. Und es war ein ganz, ganz tolles Krankenhaus oder ist ein ganz tolles. Wir haben uns ganz, ganz so gut aufgehoben gefühlt. Und so war auch die Zeit erträglich. Und wir haben in der Zeit dann auch alles zu Hause vorbereitet, sodass sie dann, als wir die dann endlich nach Hause holen konnten, war das viel einfacher als mit den ersten Zwillingen, wo ich ja gar nicht auf dieses Muttersein vorbereitet war. Ja, und so bin ich zu 4 Kindern gekommen.
Ich hab gerade Gänsehaut. Also das muss so ein krasser Moment gewesen sein. Als ihr mit den beiden Mädels nach Hause gefahren seid, ich stelle mir das gerade vor, und auch dieser Moment nach der Geburt, wenn du dann auch gar nicht mehr in diesem Angstgefühl drin bist oder ihr, ne? Und das ist so krass, also das ist so emotional und so krass, was ihr so alles durch habt. Und vor allem, jetzt habt ihr vier Kinder, 3 Mädchen, ein Junge. Wie ist es jetzt? Wie alt sind die Kinder, wie verstehen die sich? Also, ihr damit klar?
Also ich muss sagen, mit den ersten Zwillingen war ich total überfordert. Ich war einfach gar nicht vorbereitet. Das war ganz schlimm für mich. Ich hatte ganz viel Hilfe dann auch wieder und das hat mich gerettet. Also mir hat geholfen, dass eine gute Freundin, meine Mutter, meine Schwester, dass sie zu mir kam und gesagt haben, hier, so stellst du dich auf, so vereinfachst du das und das. Wirklich ganz einfache Dinge, wie ich die Wickelkommode organisiere, was ich wo hinstelle, um ganz schnell an Dinge ranzukommen, wie ich sie am besten halte, um beide halten zu können. Das hat mir geholfen und als die zwei Mädels kamen, Lina und Riem, war ich schon voll drin. Also die waren einfach nur mit da und dadurch, dass sie ja in der Klinik waren, waren sie das gar nicht so gewohnt, getragen zu werden. Die kannten das viel zu liegen. Das war gar nicht mehr so schwer wie mit den ersten beiden Kindern. Aber wir haben uns dann auch sehr schnell dafür entschieden, uns Hilfe zu suchen, also ein Au-pair zu suchen, dann auch gelegentlich doch noch einen Babysitter, um auch noch Luft, also wie gesagt, ich hatte ja, ich war oder bin der festen Überzeugung, es muss einem selbst gut gehen. Man muss immer noch im Mittelpunkt stehen und dann kann man sich um alle anderen kümmern. Und das war uns sehr wichtig, dass wir uns nicht verlieren. Und so haben wir uns organisiert, dass eben bis heute noch immer ein Au-pair da ist, auch immer mal ein Babysitter da ist, wir aber trotzdem genug Zeit für die Kinder haben und wir planen alles. Wir haben wirklich wie Stundenpläne für die Tage. Wann ist unsere Familienzeit? Wann haben wir Exklusivzeit für ein Kind? Weil jedes Kind braucht auch mal Aufmerksamkeit. Da soll es nur um dieses Kind gehen. Und wann haben wir mal Luft für uns als Paar und einzeln? Und das funktioniert tatsächlich. Es ist wahnsinnig herausfordernd. Man muss sich, wie gesagt, extrem an diese Struktur gewöhnen. Aber ich liebe Struktur und Routine, mein Mann eher nicht. Aber so haben wir es hinbekommen. Oder so kriegen wir es heute noch hin. Und die sind jetzt, also die Großen sind 3 Jahre und 4 Monate und die Kleinen sind 2,5.
Das ist knackig.
Und die sind alle in einer Einrichtung hier gegenüber von uns. Also wir haben zum Glück eine Kita, die ist direkt gegenüber von uns. Da sind die alle zusammen und die sind den ganzen Tag am liebsten zu viert.
Ja, ehrlich. Merkt man dann auch, dass, ja, die beiden, dass die Pärchen miteinander enger sind?
Ja, ja, ja. Also auch wenn ich sie frage, wer ist denn, also ich frage immer, wer ist denn dein bester Freund in der Kita oder deine beste Freundin? Und dann kommt immer das...
ja, ja. Ach, schön. Ja,
der
Ach,
jeweilige schön. Zwilling. Ne? Ach, schön. Adam sagt dann Sarah. Sarah ist mein Buddy sozusagen. Und bei den Kleinen ist das, ja. Aber man merkt jetzt auch, so seit kurzem, die Mädels sind auch gern mal unter sich.
Echt? Die 3?
Ja.
Ach was.
Ja. Lustig. Aber dann wird auch die Große ist dann die große Schwester, die sich um ihre Mäuse kümmert.
Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Also ist alles gut gegangen am Ende bei euch? Ihr habt jetzt 4 süße Kinder?
Ja, also man muss sagen, so schrecklich und schlimm das alles war, es gibt keinen besseren Ausgang. Mir damals auch gesagt hat, da kommen nochmal Zwillinge, ich wusste überhaupt nicht, wie das möglich sein kann. Also wie wir das schaffen sollen, das überstieg so meine Vorstellungskraft von 2 Maxi-Cosis zu 4.
Vor allem, also gut, und vor allem das ganze Thema Schwangerschaft, ne, das hat euch ja jahrelang eingenommen, ja, genau. Sehr negativ, ne, man assoziiert das sehr negativ. Ja. Dann hat man es endlich geschafft, endlich ist man dann am Ziel, man kann mal über andere Dinge wieder nachdenken, ne? Man kann das mal richtig genießen. Die Kinder, so stelle ich mir das auch vor. Und dann erfährst du, okay, es geht von vorne los. Es geht wieder von vorne los. Ja, das ist ein Ausgang, den du nicht kennst. Das kann ja dann genauso wieder passieren. Und dann immer dieser, was ich auch verrückt finde bei euch, immer dieser Zeitraum 18. Woche, 19. Woche. Ja. Heftig. Das ist, boah. Aber dass alles gut gegangen ist und dass du dir auch selber treu geblieben bist in vielen Situationen mit deinem Mann zusammen, das finde ich wahnsinnig stark. Deswegen wundert mich das gar nicht, wenn du sagst, ihr habt das jetzt, ihr wuppt das jetzt, und ich glaube auch, sowas kriegst du nur mit Hilfe hin. Ich glaube, ganz alleine kriegst du das, schaffst du es vielleicht auch nicht so gut. Mit Hilfe finde ich das absolut toll, dass ihr das habt, dass ihr diese Möglichkeiten habt. Ich habe das gemerkt, dass du sehr strukturiert bist, als wir über den Podcast gesprochen haben. Sehr klar, sehr strukturiert. Und ich habe da auch drüber nachgedacht tatsächlich. Ich habe auch gedacht, ja, mit 4 Kindern ist es auch sehr sinnvoll, das zu tun. Ich merke das auch, ich habe 3 Kinder und ich merke dann auch, du brauchst einfach eine gewisse Struktur, damit es funktioniert. Damit man auch jedem gerecht werden kann. Weil es ist ja auch so ein Punkt, jedem gerecht zu werden, jedem einzelnen Kind, aber vor allem auch sich selber. Weil ich finde, auch mit dir selber als Mama, es steht und fällt auch mit dir, mit der Beziehung. Ne? Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor.
Ja, und was für mich noch wichtig ist, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Mütter in der Kita beobachte, die jetzt ein Kind haben oder 2, ich werde das nie so, wie sie schaffen. Das ist auch nicht mein Anspruch. Das heißt, egal, ich kriege ja auch dann manchmal noch Tipps von anderen Müttern, die eben nur ein Kind haben und mach das doch so. Und
echt?
Bei uns gibt es zum Beispiel auch keine Einschlafbegleitung. Das kann ich nicht für Kinder machen. Das heißt, die sind eigentlich schon direkt daran gewöhnt worden, in ihrem Bett einzuschlafen. Das kommt eben noch aus dieser Krankenhauszeit.
Naja, aber die sind ja auch nicht alleine, die Kinder, ne? Die haben ja sich.
Nee, und ich glaube, das erleichtert das.
Oder?
Aber ich für mich weiß immer, mehr kann ich nicht tun. Das ist meine Grenze. Und ganz egal, wie toll man das noch verbessern könnte, ich würde daran zerbrechen. Und das ist meine Grenze. Und damit lebe ich.
Ja, gut, dass du es auch siehst für dich. Das ist sehr gut. Und deine Kinder scheinen ja damit auch gut klarzukommen. Es scheint ja zu funktionieren. Ne?
Ja, ich meine, jedes Kind wünscht sich immer noch mehr, noch mehr. Aber nee, es funktioniert. Das ist okay.
Aber ihr habt euch da eingegroovt. Das ist krass. Und was mich jetzt nochmal interessieren würde, so abschließend, ihr habt das ganze Thema, dieses Thema natürlich jetzt erstmal in dem Sinne jetzt gelöst, weil ihr habt jetzt 4 Kinder, ihr seid fertig mit eurer Familienplanung, gehe ich mal davon aus. Ne? Aber wie ist das mit eurer Beziehung? Merkst du, dass sich diese Zeit, diese herausfordernde Zeit, merkst du es jetzt oder merkt ihr das jetzt, wo eigentlich in Anführungsstrichen alles gut ist?
Für mich war alles gut. Also als die Kinder dann da waren und ich mich so eingefunden habe, ich sage ja, das war immer eine bewusste Entscheidung, Mutter zu werden. Und ich wusste, ich bin dann eingeschränkt, aber das war genau das, was ich wollte. Das heißt, für mich war alles perfekt. Auch wenn es stressig war. Ich hatte an mir gearbeitet, hatte ja alles erzählt. Und deswegen war für mich der Zeitpunkt, jetzt ist alles perfekt. Und für meinen Mann war es überhaupt nicht so. Er sagt immer, ich war dann auf einmal ein ganz anderer Mensch. Er hat, also, ja, dass er auf einmal einen anderen Menschen vor sich stehen hatte. Und dass er das natürlich so die Zeit über beobachtet hat, wie sehr ich mich verändert hatte. Aber er hatte gesagt, ich hatte nie Gelegenheit, um das alles mal zu verarbeiten und mal zu reflektieren. Also das, was ich gemacht habe, dafür hatte er keine Gelegenheit. Und er hatte damit angefangen, als die Kinder da waren. Und das war natürlich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, weil da hatten wir Verantwortung und da blieb nicht so viel Zeit zum Reflektieren und alles. Und da war es dann irgendwann auch so, dass jeder nur sich gesehen hat. Also ich habe ihn nicht verstanden, weil ich dachte, es ist jetzt alles gut, dieser Kampf, alles, wir haben es geschafft, wir haben die Kinder, es gibt nichts mehr, worüber ich mir Gedanken mache oder was mich besorgt, mir Angst macht. Ich hatte auch gelernt, ja, ich habe akzeptiert, vieles kann ich nicht beeinflussen, ich lebe damit, das ist so. Ich kann nur das tun, was in meiner Macht steht und das ist nicht viel und deswegen akzeptiere ich auch meine Grenzen. Und für ihn war das einfach jetzt so ein ganz anderes Leben. Er war einfach nicht darauf vorbereitet, aber auch noch nicht da zu sagen, ich habe das Vergangene verarbeitet. Und dadurch, dass ich wenig Verständnis dafür hatte, war das dann natürlich in der Beziehung auch sehr schwierig, weil er das als ziemlich unfair empfunden hat. Und er hat es so gesehen, dass er mich in der Zeit versucht hat aufzufangen, dass er versucht hat, der Starke zu sein und nicht diese Trauer zuzulassen für sich, sondern die ganze Zeit zu funktionieren für mich. Und ich dachte so, ja, was ist denn jetzt mit dir los? Funktionier doch mal.
Wie habt ihr das gelöst? Oder konntet ihr das lösen?
Ja, durch viel Gespräche. Also durch wirklich mal hören, was das denn alles mit ihm gemacht hat. Wo er sich denn gesehen hat, dass er auch diese, was andere immer als Stärke so bezeichnen, dass er dann irgendwann auch gesagt hat, das wirkt so, als ob du alles machst und ich bin einfach nur da und schaue zu, so, welche Rolle spiele ich? So wie so ein Mittel zum Zweck, ein Mittel, um diese Kinder zu haben oder. Also so, er hatte sich so sehr viele Fragen gestellt und ich dachte so, ich habe darüber nie nachgedacht. Also ich wusste nicht, dass das alles so in ihm vorgeht.
Du warst ja mit dir selbst beschäftigt.
Ich war so mit mir selbst beschäftigt und habe ihn auch nie so wirklich, also er hat auch immer gesagt, du bist immer jemand, der wenig kommuniziert, so wie es im Inneren aussieht, wie dein innerer Kampf ist, sondern das geht immer so, Vorwärtsmarsch und alles, was mich betrifft, regel ich mit mir selbst. Und es ihm geholfen hätte, wenn ich einfach mehr geteilt hätte, er mehr involviert gewesen wäre und ich auch einfach mal gesagt hätte, ja, ich Ich bin dir so dankbar, dass du da bist, dass du mich stützt. Ich brauche dich. Dieses einfach nur, oder nicht unbedingt, ich brauche dich, ich möchte dich an meiner Seite haben. Nicht, weil ich dich brauche, sondern weil ich dich haben möchte. Ja. Und das war dann in der Zeit, als die Kinder da waren, war das echt ein großes Thema bei uns, unsere Beziehung. Und da mussten wir viel dran arbeiten, auch uns Hilfe suchen, um zu schauen, wie wir wieder zu einem harmonischen Miteinander kommen.
Wie ist es heute, nach all den Jahren?
Es ist niemals so wie früher. Früher hatten wir so eine extreme Leichtigkeit. Es war immer witzig, immer so einfach und ja, mit dem Kinderwunsch hat sich alles verändert. Und heute ist es mehr wieder so ein, wir müssen als Team funktionieren, um das hier alles stemmen zu können. Heute ist viel mit Planung, mit sich bewusst machen. Okay, auch wenn ich jetzt gerade voll müde bin und meine Ruhe haben möchte, nutzen wir die Zeit und machen was gemeinsam, um uns nicht zu verlieren. Also dieses wirklich immer sich bewusst machen, uns als Paar gibt es auch noch und wir brauchen unsere Zeit und wir müssen daran arbeiten. Auch wenn jetzt gerade jeder eigentlich nur vielleicht auf der Couch sitzen möchte und am Handy rumspielen will.
Ist es das, was du auch anderen Frauen oder anderen Paaren rätst, sich
Ja.
bewusst Zeit zu nehmen für den Partner?
Sich bewusst Zeit zu nehmen, zu kommunizieren, und das ist kein Einzelkampf. Das ist nicht der ein Weg, den man alleine geht, sondern es ist immer etwas Gemeinsames. Es bringt auch nichts auf diesem Weg. Also ich habe auch viele Paare, da stellt sich dann ein Part vor und sagt, ja, ich muss dann noch mal mit dem Mann oder der Frau sprechen und sie überzeugen. Nein, also das macht man gemeinsam und entweder man ist gemeinsam überzeugt davon oder eben nicht.
Wir sind wieder zurück aus dieser Geschichte, die sehr emotional für mich war. Ich fand es sehr, 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 sehr authentisch und ja, mich hat das sehr berührt, dieses Gespräch. Und wenn dich das auch berührt hat, dann schreib doch mal gerne in die Kommentare, wie du darüber denkst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge helfen würde oder gut tun würde, dann teile sie doch einfach weiter. Wir hören uns wieder nächste Woche Sonntag in 7 Tagen. Und das ist richtig spannend, denn da geht es um Wardas Arbeit als Kinderwunschbegleiterin. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder wenn du den regelmäßig hörst, dann freue ich mich natürlich sehr über eine Bewertung. Am liebsten 5 Sterne auf Spotify oder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Und wenn du mehr von mir sehen möchtest, hören möchtest, dann findest du mich auf Instagram unter @hallowunschkind_online und die Links zu WADA stehen wie immer in den Shownotes. Bis nächste Woche Sonntag, ihr Lieben!